Deutschlandfunk Kultur.
Ruth Johanna Benrath, Sie wurden 1966 geboren, studierten Germanistik, Philosophie und Geschichte in Heidelberg. Sie haben zwei Romane geschrieben, Theaterstücke, zahlreiche Hörspiele und in interdisziplinären Projekten gewirkt. In Ihrem Stück wir gehen ein Leben lang begegnen wir Hans-Jürgen von der Wense. Er war Schriftsteller, Komponist, Übersetzer, Sammler, Forscher und vor allem ein passionierter Wanderer. Zu Lebzeiten hat er kaum publiziert und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb er noch vergleichsweise unbekannt ist. Wie ist denn Ihre erste Begegnung mit Herrn Wense gewesen?
Ja, ich habe die beiden Herausgeber Valeska Bertoncini und Rainer Niehoff auf einer Lesung erlebt. Das war die Zeitschrift Der Erker und ich hatte beim Erker publiziert und die beiden hatten zum Thema Wandern ein ganzes Heft gemacht und hatten da die Möglichkeit, Wense vorzustellen. Und als wir zusammenkamen, hatte ich Texte, die sich quasi schon auf die Gattung der Texte, die wir auch im Hörspiel hören, die sogenannten Fenstertexte beziehen, vorgetragen. Und habe die allererste Mappe erworben aus dem Blauwerke Verlag. Das ist die Wolkenmappe. Und habe mich sofort verliebt in die Texte.
Jetzt müssen Sie uns erklären, was die Wolkenmappe ist. Was befindet sich darin?
Ja, also Wense, der wollte gerne ein Inventarium der Welt schreiben. Also eine Mitschrift über alles, was die Welt zusammenhält. Ein ganz faustisches Motiv. Philosophische Betrachtungen über alles, über den Menschen, über das Auge, über den Stift, über die Luft, über den Stein und über alle möglichen kulturellen Errungenschaften verschiedenster Völker, verschiedene Sprachen und auch über die Wolken. Und weil er aber quasi so schwärmerisch begeistert war, zum Beispiel von den Wolken, wurde er nicht fertig im Sinne eines geschlossenen Textes über die Wolken, sondern er hat seine Notizen immer wieder erweitert, eigentlich wie eine Textwolke und immer neu abgelegt in sogenannte Mappen. Da gibt es sehr, sehr viele Mappen, die in der UB Kassel liegen. Und eins war eben die Wolkenmappe und Bertoncini Niehoff haben diese Wolkenmappe faksimiliert und herausgegeben. Und die zweite Mappe ist die Wandermappe, mit der habe ich mich dann beschäftigt.
Da stellt sich für mich die Frage, wie Sie mit diesem umfangreichen Material umgegangen sind. Also wie haben Sie entschieden, was davon in ein Hörspiel gehört? Oder haben Sie erstmal alles gelesen? Haben Sie sich ein Thema vorab gesucht?
Naja, ich hatte ein Stipendium, das hieß Land in Sicht. Das waren Autorenresidenzen im ländlichen Raum vom Kultusministerium in Hessen. Und das war just genau die Gegend, wo Wense auch gewandert ist. Und zwar berühren sich da drei Bundesländer, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Nordhessen. Das war die Landschaft, so die nordhessischen Mittelgebirge, der Kaufunger Wald, Werra-Meißner-Tal. Und ich habe mich da explizit auch mit dem Wense-Projekt beworben und habe dann angefangen, die Landschaft zu durchschreiten. Und ich habe mir auf einer Karte sogenannte Wense-Punkte mit so einem großen W markiert und habe dann auch versucht, dort das zu erleben, was er beschrieben hat, beziehungsweise natürlich ist das nicht möglich, meine eigenen Erlebnisse gehabt. Und schließlich stand ich aber vor dem Problem, wie ich diese überquellenden, ausufernden Texte ordnen soll. Und ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich sie alphabetisch ordne. Das ist eine Zufallsordnung. Das ist eigentlich so eine Reminiszenz an so ein enzyklopädisches Prinzip. Der Text ist aber non-diskursiv, also nicht narrativ. Es sind immer kleine Textwölkchen, kann ich sagen. Und meine Texte habe ich dann dazwischen geschaltet, wie in einem Musikstück als zweite Stimme.
Das führt mich zu der nächsten Frage. Wense liest ja die Landschaft auch als so eine Art Partitur oder Komposition. Und ich fand es sehr spannend, dass er auch musikalische Begriffe benutzt, um die Landschaft zu beschreiben. Und habe mich dann gefragt, ob es ja vielleicht so ein neues Vokabular braucht, um Natur überhaupt zu beschreiben?
Er hat versucht, dieses Vokabular zu finden. Also ganz modern, wie gerade Nature Writing jetzt wieder gehandelt wird, ist er eigentlich ein sehr, sehr herausragender Vertreter wurde nur bisher eben nicht gelabelt. Aber man könnte schon sagen, dass er versucht, das Wesen der Natur immer wieder sich dem anzunähern, immer wieder nahe zu kommen, immer wieder zu sammeln und das in eine insgesamt große Textsymphonie eigentlich, die man aber erst selber auch zusammenstellen muss. Die hat er uns nicht geliefert, weil wir haben diese Aktendeckel. Das sind immerhin 125 landeskundliche Mappen, wo es nur um die Landschaft geht. Jetzt gar nicht um Wahnsinn. Die anderen, was ich sonst noch genannt habe. Ja.
Und in diesen Text, von dem wir jetzt die ganze Zeit sprechen, kommt ja noch eine andere Stimme, nämlich ein Ich, was am Fenster sitzt. Oft kommt ein Bleistift da drin vor. Können Sie mir vielleicht erklären, wie dieses Ich sich in den Text hineingefunden hat und warum das für Sie so wichtig war, so eine Gegenstimme zu haben?
Ja, ich habe mir dann überlegt, dass ich das Hörspiel gerne kontrapunktisch aufbauen will. Das eine ist quasi der schwärmerische, ja, nach außen gehende Schriftsteller. Und die andere Haltung, die andere Autorenhaltung, die ist eher meine Haltung, diejenige, die zu Hause bleibt, die quasi am Schreibtisch aushält, weil man natürlich auch die These aufstellen kann, dass dieses Rausgehen auch eine Flucht ist vor dem Schreibtisch. Und wir sind da eigentlich so Geschwister im Geiste. Der Wense, der rennt draußen rum, geht über Stock und Stein, der ist ja auch nicht über Wege gegangen, sondern nach Messtischblättern quer durch den Wald. Und die Gegenstimme sitzt zu Hause, in gewisser Weise klagt die auch über diese Last des Brütens und des Abschließens, des Schreibens. Und so sind die eigentlich zwei Kehrseiten einer Autorenschaft.
Ja, und was mir gerade auch einfällt, ist, dass natürlich beide Orte einsame Orte sind. Also das fand ich auch sehr schön in dem Text von Wense, dass er eigentlich schreibt, er macht immer einen großen Bogen um diese ganzen Aussichtspunkte. Es ist ihm ein Gräuel und er findet es ganz, ganz furchtbar. Und genauso ist natürlich auch dieses Einschließen, wenn man so will, des Schreibenden auch ein einsamer Ort, den man sich selber schafft.
Ja. Auf jeden Fall. Also es ist natürlich auch, diese Einsamkeit ist eine Last, aber sie ist die Voraussetzung des Schreibens. Und verrückterweise ist dann nämlich das Schreiben auch eigentlich dieses Durchwandern von Gedankenräumen. Und das macht auch eigentlich ganz frei. Also letztendlich muss man, zumindest mir geht es so, ich muss mich still hinsetzen, um dann sozusagen ganz weit zu werden. Und Wense scheint mir eher den umgekehrten Weg zu nehmen. Der rennt irgendwie nach draußen, verschenkt sich, stolpert über einen Hasen, wie er an einer Stelle sagt, meine Lieblingsstelle, und holt dann sozusagen die Ernte ein, weil er muss ja auch irgendwo schreiben. Er hat zwar auch Mitschriften gemacht und ist immer mit einer Aktentasche, das ist sehr witzig, es gibt auch Fotos von ihm, mit solchen fliegenden Blättern, quasi so Messtischblättern und so einer Knickerbockerhose, also nicht wie heute mit wetterfester Kleidung, da querfeld eingegangen und musste aber irgendwann ja auch die Sätze bilden, seine Prosa, die ist sehr konsistent und die muss er dann abends oder wann er geschrieben hat, wieder neu erlebt haben. Das muss für ihn eigentlich dann nochmal eine Wiederauflage des Spaziergangs gewesen sein.
Und welche Rolle spielt für Sie der Körper beim Schreiben?
Ich versuche immer eigentlich in meinen Körper reinzukommen, bevor ich schreibe. Also die Grundvoraussetzung ist eigentlich erstmal eine kleine Yoga-Übung. Dann aber sind die sogenannten Fenstertexte, aus denen ich jetzt hier auch schöpfe, sind eigentlich die Yoga-Übung des Geistes, weil ich 8 Jahre lang jeden Tag so eine kurze Mitschrift eigentlich auch dessen, was mich umgibt, nur im Kleinen eigentlich, also es ist ein Berliner Hinterhof, gemacht habe, um meinen Kopf leer zu bekommen, wie eine geistige Übung. Und ich denke, bei Wense geht es auch oft darum, wie kann ich schreiben, was umgibt mich und wie kann ich für mich die Welt neu erfinden, jeden Tag neu. Und das mache ich eigentlich auch.
Und vielleicht noch kurz zu der historischen Figur Wense, was ich auch sehr spannend fand. Er hatte seinen Wohnsitz unglaublich oft gewechselt und an einer Stelle habe ich auch gelesen, er ist sozusagen gewandert, anstatt zu emigrieren. Also er wurde nicht erfasst im Zweiten Weltkrieg von dem Wehrmachtssystem, sondern ist quasi gelaufen durch die Lande.
Ja, also ganz in den letzten Kriegsmonaten, ich weiß jetzt nicht ganz genau, Da musste er schon dann auch Zwangsarbeit leisten. Also er wurde dann schon erfasst, aber er konnte sozusagen im Nationalsozialismus eigentlich noch ganz gut so sich in gewisser Weise verstecken. Das stimmt. Also er ist dann diese Mittelgebirge abgewandert und hat sich da keinem Dienst zur Verfügung gestellt. Und es war auch eine politische Aussage für ihn, dass er dieses Barbarentum der Nazis eigentlich hinter sich lassen wollte. Und das war eigentlich die Gegenhaltung seiner geistigen Freiheit.
Er hatte auch sehr viele Texte aus anderen Kulturen übersetzt.
Ja.
Das fand ich auch überraschend oder sehr schön sozusagen in Ergänzung zu dieser Begebenheit, dass er gleichzeitig, glaube ich, aus dem Chinesischen, aus afrikanischen Sprachen versucht hat, so kleine Aphorismen vielleicht zu übersetzen, kleine Weisheiten.
Ja, genau. Also für ihn wäre sozusagen irgendeine Rassenkunde, die sie sich auf Höherwertung einer bestimmten arischen, wie auch immer, Rasse bezieht, völlig absurd. Seine Liebe zur Welt und zu jedem Gegenstand und zu jedem Phänomen eigentlich, die ist viel zu groß.
Und die letzten Worte von Wense, vielleicht können wir die hier an dieser Stelle nochmal wiederholen.
Ja, also kurz bevor er starb, hat er auf einem kleinen Zettel, handschriftlich, aber schon mit zittriger Schrift, sein Vermächtnis eigentlich ausgedrückt. Ich möchte nur draußen sein, wandern, auch nicht mehr forschen, überhaupt nichts vollenden und leisten. Die Wolken, sie sind das Letzte im Leben. Und damit meint er natürlich jetzt keine konkrete Wolke, sondern sozusagen das Wolkenhafte des Seins, was sich zusammenballt und dann auch wieder verflüchtigt. Ein kosmologisches, weltumspannendes Bekenntnis eigentlich.
Vielen Dank, Ruth Johanna Benrath, für das Gespräch.
Bitteschön.